Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German-Hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. 62 Länder unterstützen die Erstellung Standard mäßiger indonesischer Safe Schifffahrtskarten. ADB stellt Indonesien wieder Kredite in Höhe von 7,68 Billionen Rupiah zur Verfügung. Die Staats- und Regierungschef der Welt im Kampf gegen die Tuberkulose. Die Zahl ausländischer Touristen nach Indonesien ist immer noch nicht so hoch wie vor der Pandemie. Jokowi wird den Prinz MBS im Oktober 2023 in Saudi-Arabien treffen. Der AIS-Gipfel hat das Potenzial, die Qualität der Küsten- und Meeresökosysteme zu verbessern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. 62 Länder, die Mitglieder der Arbeitsgruppe für elektronische Seekarten ENCWG sind, unterstützen die Bildung von Standards für indonesische Seenavigationskarten. Dies wurde bei einem Treffen in Senggigi im Bezirk West Lombok geäußert. Kommando des Hydro-Ozeanographie-Zentrums der Indonesian Marine, Vizeadmiral TNI Nur Hidayat im Bezirk West Lombok, sagte am Montag, den 25. September, die Bildung von Standards dieser Seenavigationskarte solle die Schifffahrtsaktivitäten schützen. Laut Nur Hidayat wird die Umsetzung dieses Navigationssystems im Jahr 2024 beginnen. Später kann dieses Navigationssystem über ein Smartphone genutzt werden. Er sagte, dass Indonesiens elektronisches Navigationskartensystem derzeit noch alte Navigationsstandard anwende. Mit dem neuen Standard werde es für Länder, die NEC verwenden, einfacher, die Situation und den Zustand der Ozeane in Indonesien, insbesondere im Südgewässer wie Bali, West Nusa Tenggara und Ostnusa Tenggara zu überwachen. Dieses Treffen soll Navigationsstandard bilden, die untrennbar mit anderen Ländern verbunden sein werden. An der Veranstaltung in Senggigi nahmen Delegierte aus 62 Ländern teil, die Mitglieder der ENCWG sind. Sie sind Frankreich, Australien, die USA, Neuseeland, Dänemark, die Niederlande, Korea und Großbritannien sowie aus Indonesien. Die Asiatische Entwicklungsbank, ADB, hat zugestimmt, Indonesien ein Darlehen im Wert von 500 Millionen US-Dollar oder etwa 7,68 Billionen Rupiah zu gewähren. Die Mittel der ADB werden von Indonesien für Entwicklungs- und Reformprioritäten verwendet, um ein Umfeld zu schaffen, das Investitionen unterstützt, Handelshemmnisse abbaut und die Unternehmensgröße erhöht. Dieses Darlehen von ADB ist die Fortsetzung des vorherigen Darlehens, das im Oktober 2021 gewährt wurde und Teil des Programms für Wettbewerbsfähigkeit, Industriemodernisierung und Handelsbeschleunigung. Dies wurde vom ADB-Direktor für Indonesien, Jiro Tominaga, in einer schriftlichen Erklärung am Montag übermittelt. Tominaga sagte auch, dieses Darlehen sei das zweite Unterprogramm, nachdem das erste Unterprogramm im Jahr 2021 ausgezahlt wurde. Die indonesische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Investitionsklima zu verbessern. Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben bei dem 78. hochrangigen Treffen der Generalversammlung der Vereinten Nationen den Kampf gegen Tuberkulose erklärt. Dies wurde vom Präsidenten der UN-Generalversammlung Dennis Francis mitgeteilt, wie von Xinhua am Sonntag, den 24. September, berichtet. Alle die Parteien eigneten sich auf eine politische Erklärung zur Bekämpfung der Tuberkulose bis 2030. Das Dokument legt neue Ziele für die nächsten 5 Jahre fest. Dazu gehört, 90% der Menschen mit Tuberkulose Präventions- und Behandlungsdiensten zu erreichen, die Bereitstellung eines Pakets sozialer Leistungen für Erkrankte und die Lizenzierung von mindestens einem neuen Impfstoff. Die indonesische Statistikbehörde BPS stellte fest, dass die Zahl der ausländischen Touristen im Januar bis Juli 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 oder im Jahresvergleich um 196,85% gestiegen sind. Die 5 wichtigsten Herkunftsländer ausländischer Touristen im Juli 2023 sind laut BPS Malaysia, Australien, Singapur, China und Timor-Leste. Die Sprecherin des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft, Nia Niscaya, erklärte am Montag, den 25. September, auf einer Pressekonferenz in Jakarta, dass die Zahl der ausländischen Touristen zwar gestiegen sei. Die Zahl der ausländischen Touristen, insbesondere aus China, sei jedoch immer noch geringer als die Zahl der ausländischen Touristen vor der Pandemie. Laut Nia Niscaya haben teure Flugkarten und inländische Tourismusprogramme die Zahl der chinesischen Touristen reduziert. Deshalb belegt China in der Rangliste für die Zahl der Touristen nach Indonesien nicht den ersten Platz.
Memang China itu ke semua negara juga belum besar.
Yang pertama, dass China nicht groß genug für alle Länder ist. Erstens, kosten die Flugkarten teuer. Und tatsächlich ist der Zustand der Flugzeuge weltweit noch nicht auf dem neuesten Stand. Wiederkehren bedeutet, dass das Flugzeug gestern in den Winterschlaf gegangen ist, oder? Dann haben auch die Besatzungen den Job gewechselt. Das braucht Zeit. Die Flugzeugreparaturwerkstatt ist auch in der Warteschlange. Schließlich geht danach das Angebot zurück und das macht die Flugkarten teuer. Zweitens haben sie auch das gleiche Programm wie wir in Indonesien. Sie fördern inländische Touristen. Das sind also Dinge, die China nicht zuerst an die Spitze gebracht haben. Nianis Chai erklärte weiter, dass nicht alle ASEAN-Länder die gleiche Anzahl ausländischer Touristenbesucher wie vor der Pandemie erhalten hätten. Sie sah auch, dass die Menschen derzeit dazu tendieren, zu touristischen Orten mit der geringsten Entfernung zu reisen. Der Präsident der Republik Indonesien, Joko Widodo, wird im kommenden Oktober Saudi-Arabien besuchen, um Premierminister und Kronprinz Mohammed bin Salman zu treffen. Der saudi-arabische Botschafter in Indonesien, Faisal Abdullah Amodi, sagte während einer Rede auf der 93. nationalen Gedenkveranstaltung Saudi-Arabiens in Jakarta am Montagabend, dass die saudi-arabische Regierung den Besuch des indonesischen Präsidenten Joko Widodo begrüßen würde. Botschafter Faisal hofft, dass der Besuch dazu beitragen kann, dass die beiden Länder strategischere Beziehungen in allen Bereichen aufbauen, damit die Bestrebungen der beiden Länder verwirklicht werden und der Bruderschaft der Nationen Saudi-Arabien und Indonesien zugutekommen. Suharini Eliawati, die Dienstleiterin für Nahrungssicherheit, Fischerei und Landwirtschaft von DKI Jakarta, sagte, dass die Abhaltung des Archipel- und Inselstaatsforum AIS Forum 2023 am 10. und 11. Oktober 2023 in Bali das Potenzial habe, entsprechende Vereinbarungen hervorzubringen zu einer Verbesserung der Qualität der Küsten- und Meeresökosysteme führen. Suharini Eliawati schätzte am Montag, den 25. September in Jakarta ein, dass die Erörterung der Meeresverschmutzung auf dem AIS Forum 2023 ein sehr guter Impuls sei, um eine Einigung auf regionaler und globaler Ebene zu erzielen. Mit einer Vereinbarung auf regionaler und globaler Ebene kann es dazu beitragen, die Qualität der Küsten- und Meeresökosysteme zu verbessern, insbesondere vor der Meeresverschmutzung durch Plastikmüll. Suharini erinnerte daran, dass die Verschmutzung des Meeres nicht nur von einem Ort ausgeht, sondern auch aus verschiedenen Regionen der Welt, da das Meer mit verschiedenen Ländern verbunden ist. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.239,4 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.891,5 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.400 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 24 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55 bis 75 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Hey! Zuhrer der Kommentar behandelt heute das Thema Rehabilitation von Bromo nach einem Brand. Während der diesjährigen langen Trockenzeit kam es in verschiedenen Regionen Indonesiens zu Wald- und Landbränden. Eines der Gebiete, das von der Dürre betroffen ist und Brände verursachte, ist das Trostengebiet des Berges Bromo in Ostjava. Im Trostengebiet des Berges Bromo kam es zu mehreren Bränden. Der letzte ereignete sich Anfang September. Die Dürre ließ die Savanne rund um den Berg Bromo verdorren, da das Land leicht brennt. Man geht davon aus, dass neben der Dürre selbst auch Zigarettenrauch die Ursache für den Brand war. Im letzten Fall war der Auslöser der Einsatz von Fackeln oder Feuerwerkskörpern durch Hochzeitsorganisatoren. In Bezug auf den Brand in Bromo, der mehr als 900 Hektar erfasste, sagte die Ministerin für Umwelt und Fortwirtschaft Siti Nurbaya bei genauerer Betrachtung des Berges Bromo am Samstag, den 23. September, dass die Regierung das Berg Bromo Ökosystem sanieren werde. Dieser Schritt ist sehr wichtig, da er viele Aspekte wie physische, wirtschaftliche, soziale und verwaltungstechnische Aspekte und schließlich der öffentlichen Bildung wiederherstellen wird. Aus diesem Grund arbeitet die Regierung mit einem Expertenteam des Bogor Landwirtschaftsinstituts, der Gajah Mada Universität und der Brawijaya Universität zusammen. Der Leiter des Bromo Tengger Semeru Nationalparks, Hendro Wijanarko, gab zu bekannt, dass der Berg Bromo seit dem Brand vom 6. bis zum 18. September Schäden in Höhe von rund 5,4 Milliarden Rupiah erlitten habe. Laut Hendro umfasst die Berechnung des Schadenwerts die Kosten für das Lösen von Bränden an Land, Verluste durch den Verlust von Tierlebensräumen und die Verluste durch die Einstellung touristischer Aktivitäten im Nationalpark. Wie bereits bekannt, ist das Touristenziel des Bergs Bromo ein Touristenziel, das von vielen Touristen aus dem In- und Ausland besucht wird. Derzeit fördert die Regierung das touristische Potenzial für staatliche Einnahmen aus dem Nicht-Energiesektor. Außerdem ist das verbrannte Gebiet im Teletubbies-Hügelgebiet eines der Hauptziele, die Touristen im Bromo Tengger Semeru Nationalpark besuchen. Die Folgen dieses schweren Brandes haben alle Aspekte des Tourismus und die sozioökonomischen Aspekte der Gemeinde getroffen. Aus diesem Grund soll es strengere und klarere Regelungen für jeden Touristen an jedem Eingang in das Gebiet, insbesondere während der Trockenzeit, geben. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, Interessengruppen, darunter örtliche Gemeinden, Reisebüros und Reiseleiter aufzuklären und zu erklären, welche Gefahren von Wald- und Landbränden ausgehen, welche Ursachen sie haben und wie sie verhindert und überwunden werden können. Daher wird die Zusammenarbeit mit verbundenen Parteien auf den Grundlage von Erfahrungen gestärkt. Das war der Kommentar. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 26. September. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Absturz des Flugzeugs Garuda Indonesia in Medan. Am 26. September 1997 stürzte Garuda Indonesia Flug GA-102 in Buah Nabar im Betik dari Serdang, North Sumatra ab. etwa 32 Kilometer vom Flughafen Polonia und 45 Kilometer von der Stadt Medan entfernt. Dieses Airbus A300BA Flugzeug stürzte ab, als es zur Landung auf dem Flughafen Polonia ansetzte. Bei diesem Unfall kamen alle 234 Menschen an Bord des Flugzeugs ums Leben, darunter 222 Passagieren und 12 Besatzungsmitglieder. Der Absturz dieses Flugzeugs ist der schlimmste Flugzeugabsturz in der Geschichte Indonesiens. Willkommen zum Werktag der Empfangsnisverhutung. Der Werktag der Empfangsnisverhutung wurde erstmals am 26. September 2007 von 10 internationalen Familienplanungsorganisationen eingeführt, um das Bewusstsein für Verhutung zu schärfen und Paaren die Möglichkeit zu geben, fundierte Entscheidungen über die Gründung einer Familie zu ermöglichen und Schwangerschaften zu planen. Der Anlass zum Gedenken an den Welttag der Empfängnisverhutung wird auch genutzt, um Aufklärung über Sex und Familienplanung zu leisten und so das öffentliche Bewusstsein zu schärfen. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag für die völlige Abschaffung von Atomwaffen. Der Internationale Tag für die völlige Abschaffung von Atomwaffen wird jedes Jahr am 26. September gefeiert. Dieser Tag wurde im Dezember 2013 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen und wird seitdem jedes Jahr begangen. Durch das Gedenken des Internationalen Tags für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen hofft man, dass das Bewusstsein in der internationalen Gemeinschaft gestärkt wird. Die Bedeutung der Kontrolle der Kernenergie und der Abschaffung von Kernwaffen und Primärwaffen sowie anderen Waffen zu fördern, die zur Massenvernichtung eingesetzt werden können. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Working out my pace. Well, if you haven't noticed, but it-
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Die indonesische Außenministerin und der kostarikanische Außenminister diskutieren über eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi hielt am Rande der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung in New York, USA, ein bilaterales Treffen mit dem Außenminister von Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, ab. Die beiden Minister diskutierten über die Stärkung der bilateralen, regionalen und multilateralen Zusammenarbeit. Wie auf der Seite kemlu.go.id zitiert, diskutierten Außenministerin Retno und Außenminister Tinoco verschiedene Bemühungen zur Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen kreative Wirtschaft, Katastrophenmanagement und erneuerbare Energien. In diesem Fall drängten beide auf die Ratifizierung des zuvor vereinbarten Rahmenkooperationsabkommens zwischen den beiden Ländern. Zu diesem Anlass lud der kostarikanische Außenminister ein und hoffte auf eine Teilnahme Indonesiens an der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen, die im Juni 2024 in Costa Rica stattfinden wird. Im Hinblick auf die regionale Zusammenarbeit brachte der Außenminister Costa Rica zum Ausdruck, dass Costa Rica großes Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit mit ASEAN habe. Als Reaktion darauf lud Minister Retno Marsudi Costa Rica auch ein, dem Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit oder TAC in Südostasien beizutreten, als ersten Schritt zur Aufnahme von Beziehungen mit ASEAN. Im Hinblick auf die multilaterale Zusammenarbeit erörterten die beiden Außenminister die Frage der Bewerbung Indonesiens bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder OECD und beim UN-Menschenrechtsrat. Als Co-Gastgeber der Jahreskonferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder OECD im Jahr 2025 brachte Costa Ricas Außenminister Arnoldo André Tinoco Costa Ricas Unterstützung für den Antrag Indonesiens bei der OECD zum Ausdruck. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Mata namun percuma, kau anggap bercinta.
Hallo, liebe Zuhörer, wie geht's? Heute hat die Redaktion von Voice of Indonesia eine Sitzung durchgeführt, um die Gewinner von VOI Internationales Quiz 2023 zu bestimmen. Hier sind die Kandidaten von der deutschen Redaktion: Herr Volker Will Schri und Herr Hans-Werner Lolika. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Teilnahme. Nun hören wir die aufgenommenen Audios, die Herr Volker Will Schri und Herr Hans-Werner Lolika uns geschickt haben. Gute Unterhaltung.
Liebe Freunde in Jakarta, sehr gerne beteilige ich mich auch an dem diesjährigen VOI-Quiz. Da ich leider noch nie in Indonesien war, muss ich auf Informationen aus dem Internet zugreifen und habe mir die interessantesten Daten über das Thema Borobudur herausgesucht. Auf diese Art konnte ich selbst auch viel lernen und in Gedanken diese geschichtsträchtige Sehenswürdigkeit Indonesiens kennenlernen. Borobudur ist die größte buddhistische Tempelanlage der Welt. Die kolossale Pyramide befindet sich in Magelang, rund 25 Kilometer nordwestlich von Yogyakarta auf der Insel Java in Indonesien. Borobudur wurde 1991 von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt und sie gilt als das bedeutendste Bauwerk des Mahayana-Buddhismus auf Java. Gebaut wurde der Stupa vermutlich zwischen 750 und 850 während der Herrschaft der Sailendra-Dynastie. Als sich das Machtzentrum Javas im 10. und 11. Jahrhundert nach Osten verlagerte, vielleicht auch in Verbindung mit dem Ausbruch des Merapi im Jahr 1006, geriet die Anlage in Vergessenheit und wurde von vulkanischer Asche und wuchernder Vegetation begraben. 1814 wurde sie wiederentdeckt. Und im Jahr 1835 brachten Europäer sie wieder ans Tageslicht. Ein Restaurierungsprogramm von 1973 bis 1983 brachte große Teile der Anlage wieder zu früherem Kranz. Insgesamt 9 Stockwerke türmen sich auf der quadratischen Basis von 123 Metern Länge. An den Wänden der 40 stufenartig verjüngeten Galerien befinden sich Flachreliefs in der Gesamtlänge von über 5 Kilometern, welche das Leben und Wirken Buddhas beschreiben. Darüber liegen 30 konzentrisch verjüngende Terrassen mit insgesamt 76 Stupas, welche den Hauptstupa von fast 11 Meter Durchmesser umrahmen. Der Bau wurde 2011 bis 2017 mit Finanz- und Sachhilfe der Bundesrepublik Deutschland restauriert. Der Name ist eine Verbindung aus den Worten Bara und Budur. Seine Bedeutung ist unklar. Bara stammt von dem Wort Vihara ab, was einen Komplex aus Tempeln, Mönchsklostern oder Schlafzellen kennzeichnet. Und Budur kommt aus dem Badinesen Biduhur, was so viel wie darüber bedeutet. Folglich bedeutet Borobudur ein Komplex von Tempeln, Mönchsklostern oder Schlafzellen, die auf einem Hügel liegen. Über anderthalb Jahrhunderte war der Borobudur das geistliche Zentrum des Buddhismus in Java. Mit dem Fall des hinduistischen Königreichs Mataram im Jahr 919 und der Verlagerung der politischen und kulturellen Aktivitäten von Zentraljava nach Ostjava wurden religiöse Bauwerke in Zentraljava wie der Borobudur vernachlässigt und verfielen nach und nach. Möglicherweise gab es um 930 einen Vulkanausbruch, der die Bevölkerung der Region vertrieb. Tropische Vegetation überwucherte die Steine und speziell die höher gelegenen Teile brachen zusammen, während andere Teile beschädigt wurden. Der Borobudur geriet für fast 1000 Jahre in Vergessenheit. Im Jahr 1548 erschütterte ein großes Erdbeben die Insel Java und verursachte möglicherweise schwere Schäden am Monument, vielleicht auch den endgültigen Zusammenbruch der oberen Stupas. Bei seiner ersten Erwähnung in der Neuzeit, im Jahre 1709, wurde er nur als Borobudur-Hügel bezeichnet. Das gesamte Monument war mit Erde und Vegetation bedeckt und schien lediglich ein Hügel zu sein. Die eigentliche Wiederentdeckung erfolgte 1814 durch Thomas Stamford Raffles, dem damaligen englischen Gouverneur Javas, auf seiner Reise nach Semarang einen Report erhalten hatte, demzufolge in der Gegend von Bumisigoro ein großes Monument existierte, welches Borobudur genannt wurde. Raffles wies den holländischen Ingenieur H.C. Cornelius an, eine Studie über die Lage anzufertigen. Dieser Bericht ist der erste ausführliche Beleg für die Existenz und den Zustand des Borobudur. Die Zeichnung von Cornelius ist ein wichtiges Dokument über den Zustand vor dem Beginn der Freilegung und Restaurierung. Sonst passierte offenbar zu jener Zeit nichts weiter. Im Jahr 1835 übernahm ein Bürger von Budur mit Namen Hotman die Initiative und säuberte die Tempelumgebung, sodass schließlich ein Teil des Schreins sichtbar wurde. Seit seiner Entdeckung durch Raffles wurde der Borobudur mehrfach restauriert. 1885 wurde das öffentliche Interesse wieder geweckt, als J.W. Eisermann, ein holländischer Armeeingenieur, die verborgenen Reliefs von Maharavabanga am Fuße des Tempels fand. Einige von ihnen waren nur noch in Umrissen erhalten. Nach anderer Meinung sind sie nie wieder festgestellt worden, weil der Bauplan geändert wurde und der Fuß mit einer weiteren Stützmauer verschlossen wurde. Experten machten erste Vorschläge, den Schrein zu restaurieren. Einer der Vorschläge war, die Reliefs in einem speziellen Museum sicherzustellen. Das Interesse nahm aber ab und der Borobudur war in Gefahr, vergessen zu werden. 1896 präsentierten die holländischen Kolonialbehörden das Monument dem thailändischen König Chulalongkorn. Er hielt, was zu dieser Zeit durchaus üblich war, als Geschenk 5 Buddha-Statuen, 2 Löwen, eine Makara, das sind Wasserspeier, einige Ornamente des Eingangs, Teile der Treppenaufgänge, eine ungewöhnliche große Gopala-Statue, die vom Dati-Hügel in der Nähe des Borobudur stammte. Im Jahr 1900 gründeten holländische Autoritäten ein Komitee zur Restaurierung des Borobudur. Ein Mitglied des Komitees schlug vor, ein großes Zinkdach auf 400 Eisensäulen über dem Tempel zu bauen, um ihn vor der Witterung zu schützen. Dieser Vorschlag wurde zurückgewiesen. Im Jahr 1905 wurde ein Plan für die wichtigsten Messungen zur Wiederherstellung und zum Schutz des Borobudur angenommen. Unter der Leitung des Archäologen Dr. Theodor von Erb begannen die Restaurierungsarbeiten. 1911 war der Borobudur in einem besseren Zustand. Zahlreiche Stupas waren wiederhergestellt, die Mauern und Bodenplatten begradigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die groß angelegte Freilegung des Monuments ohne gleichzeitige Sicherungsmaßnahmen immer auf lange Zeit mehr geschadet als genutzt haben. Im Jahr 1955 legte die indonesische Regierung der UNESCO einen neuen Plan zur Rettung des Borobudur und weitere Tempelplätze vor. Die Regierung von Indonesien brachte selbst einen Teil des benötigten Geldes auf und im Jahr 1971 hielt die UNESCO ihr erstes Treffen in Yogyakarta ab, um die Pläne zu diskutieren. 1973 startete der indonesische Staatspräsident offiziell die Restaurierungsmaßnahmen. Und im Jahr 1983 schließlich, genau 10 Jahre später, waren die Arbeiten abgeschlossen und Borobudur der Öffentlichkeit wieder zugänglich.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
From Indonesia. wunderschöne Tubasee. Wie stellen Sie sich Ihr Urlaub vor? Eins, es muss exotisch sein, so ganz anders als zu Hause. Zwei, im Mittelpunkt muss der Natur stehen, eine Fülle an Tier und Pflanzen. Drei, das Erlebnis muss Wasser enthalten, Seen, Strände, Flüsse. Vier, es muss ein Treffen mit Menschen geben, die gerne ihr Leben und ihre Erfahrungen teilen. Es ist bekannt, dass Indonesien alle vier Kriterien erfüllen kann. Ich frage mich also, ob das auch für die Tubasee gilt. Ich freue mich darauf, es zu erleben. Indonesien ist ein großes und facettenreiches Land. Wo sind wir also? Der Tubasee ist ein großer natürlicher See im Nord-Sumatra, Indonesien, der die Caldera eines Supervulkans einnimmt. Der See liegt in der Mitte des nördlichen Teils des Insel Sumatra und hat eine Oberflächenhöhe von etwas 900 Metern. Der See ist etwas 1 Kilometer lang, 30 Kilometer breit und bis zu 505 Meter tief. Es ist der größte See Indonesiens und der größte Vulkansee des Welts. Toba Caldera ist einer von 20 Geoparks in Indonesien und wurde im Juli 2020 als einer der Indonesien globale Geoparks anerkannt. Und wenn Sie aus Jakarta kommen, fliegen Sie zum Flughafen Senlangit und nehmen von dort der östliche Bus oder ein Taxi nach Parabat. Die Fähre bringt Sie zu einer Insel, Simosia. Die ganze Reise weg von der Großstadt ist ein Erlebnis für sich. Es ist einfach, ein Hotel entlang der Straße zu finden und an die Gegend bereit ist, Touristen willkommen zu heißen. Auf der Insel können Sie eine Reihe von Dörfern besuchen, zum Beispiel Tumok oder Ambariat. Wenn Sie höher hinaus wollen, ist Huta Ginjang ein Aussichtspunkt auf 1500 Meter Höhe, der einen fantastischen Blick auf den Tubasee bietet. Jetzt möchte ich einige interessante Orte erwähnen, die ich bei meiner Suche nach Besuch im Tubasee gefunden habe. Der TB Silalahi Center ist ein Kulturkomplex, der nach einer berühmten Batak-Persönlichkeit Tipan Bernard Silabagi benannt ist. Ziel der Stätte ist es, das Erbe der Tabaks der Ureinwohner Sumatras zu bewahren. Es beherbergt das Batak-Museum, die auch die Bräuche und Traditionen der ethnischen Gruppe der Batak zeigt. Es gibt auch ein Freilichtmuseum, traditionelle Batak-Häuser, ein Konzertzentrum, ein Schwimmbad, ein Kunstgeschäft, Restaurants und Cafeterias. Die traditionelle Küche ist durch den Angeln von See geprägt. Die Insel Simosia ist bekannt für eine der besten Kaffeesorten der Welt, die im kühlen Hochlandklima angebaut wird. Es muss natürlich ausprobiert werden. Der Laktoba-Festival findet im September statt. Die ist eine berühmteste und meist gefeierte Festival in Nord-Sumatra, das bis in die 80er Jahre zurückreicht. Dies ist ein erträgliches Festival, das die farbenfrohe Batak-Kultur präsentiert. Die Feier umfasst normalerweise traditionelle Sportwettkämpfe, kulturelle Tränze und Tragen der traditionellen Kleidung und Ulos Bertags handgewebte Textilien. Sikulanci ist ein Dorf im Bezirk Cianjur Mulamulam, Samosir, das als erste Batak-Siedlung bekannt ist. Es liegt in einem wunderschönen flachen Tal am Fuße der Berges Pusam Bulit. Wunderschöne Hügel, weiße Reisfelder und die See umgibt das Dorf. Kaffee und andere Pflanzen, die in bestimmte Gegend der örtlichen Bauern gepflanzt wurden, haben so einen Charme beigetragen. Der Sipiso-Wasserfall mit einer Höhe, Fallhöhe von 120 Meter ahnen der Form eines Messers. Sipiso ist in die Muttersprache. Es ist Indonesiens höchsten Wasserfall. Dieses beeindruckende Naturwunder liegt in der Nähe des Dorfes Tongkiang am Nordufer des Tobasees und ist einer üppigen Vegetation und Bergen umgegeben. Der Ausflug zum Wasserfall ist ein Genuss für Naturliebhaber und Abenteuerliche. Aufgrund seiner scheinbaren Abgeschiedenheit von vielen anderen Attraktionen wird Silaheli Beach oft als Spitze der Tobasees bezeichnet. Er liegt im Dari und bietet weiße Sandstrände, klares Wasser und flässige Ufer. In tiefem Wasser kann man Fische und Steine sehen. An der Ufer liegen viele Felsen. Im Gegensatz zu anderen Teilen der See stehen einige Wohnhäuser rund um den Strand auf den Felsen. Zwischen den Felsen bauen die Einheimischen auch Feldfrüchte an. Es besteht eine interessante Verbindung zu Dänemark. Deutscher Missionar Ludwig Mommersen, der als Apostel der Barsabfolge gibt, wurde 1834 auf Nordstrand in Schleswig geboren, das es damals zum dänischen Königreich gehörte. Er übersetzte die Bibel in die Barsa-Sprache und trug maßgeblich dazu bei, dem Barsa-Volk eine Schriftsprache zu geben. Heute gibt es überall rund um die Tobasee evangelische Gemeinden und ich freue mich darauf, sowohl mit denen zu sprechen, die etwas über die ursprüngliche Religion erzählen können, als auch mit Menschen, die ich in den kleinen Kirchen treffe. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Tobasee die viele Voraussetzungen erfüllt, um ein fantastisches Reiseziel zu sein. Es ist exotisch, hat Natur und Wasser und nicht zuletzt Menschen, die sie ihrer Welt willkommen heißen. Grüß aus alle von Hans-Werner Lollige, Dänemark.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zum Programm Musik Regenbogen. Bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen ein maisches Lied mit dem Titel Hang vorstellen, das von Tengku Muhas Lida gesungen wird. Dieses Lied wurde von Pak Usu Isro komponiert. Gemäß im Titel des Liedes erzählt dieses Lied Hang Tua und seinen Freunden, nämlich Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir und Hang Likyu. Hang Tua ist eine malaysische legendäre Figur, während der Herrschaft des Sultanats Malacca im 15. Jahrhundert. Der Text dieses Liedes ist voller Lebensratschläge, wie man mit Glauben und Wissen lebt, um bis zum Ende des Ziels zu überleben. Die Hörer, hier ist Hang von Tengku Muhas Lida. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Sahabat pasti Allah mencurahkan rahmat. Hang tua hang jebat turun melangkah bersama hang kasturi hang lekir hang lekiu. Hang tua hang jebat turun melangkah bersama hang kasturi.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.